Hallo, Schreibengel Thomas, wie geht's dir?
Oh, hallo Jonas. Herzlich willkommen in meiner Bibliothek. Mir geht's übrigens himmlisch. Danke der Nachfrage. Du bringst mir wohl wieder ein paar Namen für das Buch des Lebens.
Ganz genau, in Deutschland hat gerade so ein Mönch die Bibel ins Deutsche übersetzt und jetzt bekehren sich ganz viele Menschen, weil sie das Wort von unserem Chef lesen können. Da ist ganz schön was los.
Ach, unser alter, guter, alter Martin Luther. Von dem habe ich schon viel gehört. Na dann, zeig mal her die Liste. Oh ja, das sind ja ganz schön viele. Da habe ich wieder ein paar Tage zu tun. Vielen Dank.
Okay, dann bis zum nächsten Mal und schreib schön ordentlich. Das muss man noch in 10.000 Jahren lesen können.
Ja, ja, das hier mache ich schon ziemlich lange.
Was geht, Schreibengel Thomas? Kann man überhaupt noch Schreibengel sagen? Du bist doch jetzt eher ein EDV-Engel.
Naja, na gut. Ach, mein lieber Jonas, dich habe ich ja schon lange nicht gesehen. Weißt du überhaupt, was EDV eigentlich bedeutet?
Na klar, elektronische Datenverarbeitung.
Naja, nicht ganz. Bei uns hier oben heißt das in Wirklichkeit das Ende der Vernunft. Aber was führt dich denn zu mir?
Also pass auf, letzte Woche haben sich bei einer Evangelisation in Dresden einige Menschen bekehrt. So, und jetzt habe ich deren Daten vom Server des Einwohnermeldeamts angefordert, um sie in die Himmelsdatenbank aufzunehmen, um sie dann dort in die Cloud des Lebens zu speichern. So, und dann kommt nur die Meldung, dass ich für diesen Vorgang nicht autorisiert wäre. Ausgerechnet heute, wo doch Männerabend in der Strobemühle ist. Du hast doch Zugriff auf die Cloud des Lebens. Kannst du mir da helfen?
Ja, das können wir händisch machen. Also, das soll nicht das Problem sein. Das können wir so händisch in die Datenbank eingeben. Dann gib mir mal die Daten.
Ja, warte. Oh, es geht auch nicht. Hier kommt die Fehlermeldung. Aufgrund der aktuellen Datenschutzrichtlinie kann auf diese Daten nicht zugegriffen werden.
Oh. Na gut, jetzt reicht mir's. Dann machen wir das eben anders. Dann gib mir mal den Namen.
Begrüßt mit mir recht herzlich Pierre Große.
Schönen guten Abend in die Runde.
Pierre, die Engel im Anspiel eben, die sind vom Digitalen wieder ins Analoge zurückgewechselt. Ist das manchmal der bessere Weg, Daten nicht in irgendwelche Wolken zu versenken? Und aus was genau bestehen denn diese Wolken? Die sind ja sicher nicht aus Wasserdampf.
Auf deine erste Frage kann ich eindeutig natürlich als Datenschützer mit Ja antworten. Aber es wäre weltfremd, wenn ich sagen würde, die Wolke muss ganz verbannt werden aus unserem Leben. Das geht nicht. Es gibt viele Wolken, das sind meistens große elektronische Gebilde, nicht nur ein einzelner Rechner, sondern riesengroße Rechnergruppen mit Speichergrößen, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Also da ist das Wort Terabyte, wo es ja heute schon Terabyte-Festplatten gibt, klein dagegen. Diese großen Wolken, die es da gibt, weltweit, die sind kaum noch vorstellbar, zurzeit noch handelbar, aber es sind riesentechnische Gebilde.
Du bist ja mit Robotron und Co. in der ehemaligen DDR aufgewachsen. War es denn ein sehr steiniger Weg hin zu Microsoft und Intel und dem angebissenen Apfel?
Ja, das war es. Als ich studiert habe, 1979 bis 1983 in Mittweida, wohlgemerkt nicht im Tal der Roten Mönche, sondern an der Ingenieurhochschule, da hatte ich meine ersten Berührungen mit der EDV gehabt. Damals war das aber noch so, dass man, wenn man dort von einem Rechner geredet hat, da war das ein Raum mit ganz vielen großen Kleiderschränken, die vollgepfropft waren mit Elektronik. Meine ersten Programme, die habe ich auf Lochstreifen geschrieben. Und als ich dann fertig wurde 1983 mit meinem Studium, da habe ich dann die ersten Magnetkarten beschrieben auf einem Tischrechner. Und 1986, da habe ich schon in der Volkshochschule, Gollmarkstadt damals noch, die ersten Lehrgänge auf Kleincomputern unterrichtet. Also das gab damals den Kleincomputer KC89-1-3. Und dort habe ich für Handwerker kleine Programme mit den Handwerkern selber entwickelt, um ihre Lagerverwaltung zu gestalten. Damals noch in Basic. War eine spannende Zeit.
Ja, wie kann es denn sein, dass in Deutschland Milliarden in die Sicherheit unserer IT-Systeme gesteckt werden und trotzdem werden wir von russischen Hackern angegriffen? Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Bundesregierung nichts dagegen tun kann oder nichts dagegen tun will.
Ja, wir haben das gerade sehr schön im Sketch gehört, EDV, Ende der Vernunft. Oder vielleicht muss man sagen, doch Anfang dessen, was wir nicht immer voraussehen können. Hackerangriffe, das sind meistens Angriffe, mit denen man schlichtweg nicht rechnet. Und auch im Fall der Bundesregierung hat keiner gedacht, dass das jemals der Bundesregierung passieren kann. Wir Datenschützer schon, wir haben förmlich darauf gewartet. Ich will nicht sagen, dass wir uns gefreut haben, nein, das ganz bestimmt nicht. Aber wir wissen, und wer eigentlich in seinem vorigen Leben mit der EDV zu tun hatte, so wie ich das hatte auch, der weiß, es gibt kein 100% sicheres System. Und eigentlich kann man Hacker, denen es gelingt, in ein solches Hochleistungsnetz oder auch Hochsicherheitsnetz einzubrechen, denen kann man nur gratulieren, dass sie uns gezeigt haben, wie verwundbar wir sind.
Dann gibt es natürlich auch nach der Arbeit Dinge, die dein Leben bestimmen. Wenn du am Computer also die Austaste betätigst, was geschieht dann mit dir?
Ja, ich muss sagen, diese Austaste, die betätige ich ganz bewusst und konsequent. Am Wochenende bin ich froh, wenn mal vor mir kein Bildschirm flimmert. Und dann bin ich Prädikant unserer Landeskirche, bei uns im Kirchenbezirk in Chemnitz, in meiner Heimatkirchgemeinde, Johanneskirchgemeinde Reichenbrand und Luther Schönau. Und mein großes Hobby, Musik. Ich freue mich, dass ihr so eine tolle Musik macht. Nebenbei gesagt, Bariton und Tenorsaxophon sind meine Instrumente. Schön, dass ihr da seid.
Gut, dann wollen wir uns auch noch ein Musikstück anhören und danach gebe ich Ihnen das Wort.
Danke.
Pizza Paradies, Tommann Apparat. Schön, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Was kann ich denn heute für Sie tun?
Eine Prosciutto bitte mit extra Käse.
Kein Problem. Ich guck kurz in Ihr Kundenprofil.
Mein Profil?
Mhm. Ja, ich sehe schon, die Prosciutto kostet bei Ihnen extra.
Wie bitte? Was soll denn das heißen?
Wegen Ihrer Krankenversicherung. Sie sind im Öko- und Eko-Tarif versichert. Wir müssen das jetzt immer gegenchecken. Das heißt, für Sie kostet die Prosciutto mit dem Extrazuschlag 12,99.
Was?
Naja, leichtes Übergewicht, dann die erhöhten Cholesterinwerte. Da sollten Sie vielleicht gar keinen Käse essen. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Die kosten nur 7,99 und da bekommen Sie auch noch ein paar Bonuspunkte von Ihrer Krankenkasse.
Na super.
Gut, dann also die Tofu-Brokkoli. Ich sehe, Sie fahren gerade aus Ihrem Büro weg.
Und woher wissen Sie das?
Das ist unser neues Ortungssystem. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren und wir können Ihnen viel bessere Serviceleistungen bieten. Die Pizza geht dann wie immer zu Ihnen nach Hause. Das ist der Chamäleonweg 11 in 10629 Berlin, ja?
Ja.
Gut, wir sind dann in 25 Minuten bei Ihnen und würden gerne in Bar kassieren.
Nee, lieber mit Kreditkarte.
Kreditkarte. Oh, die ist leider im Augenblick gesperrt.
Das kann nicht sein.
Doch, Sie haben Ihren Flug nach Rom noch nicht bezahlt. Denken Sie doch bei Gelegenheit mal dran, okay? Gut, dann haben wir soweit alles. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal.
Ja. Was in diesem Moment noch wie eine Fiktion aussieht, wie schnell kann es Wirklichkeit werden? Dieses kleine Filmchen heißt Digitale Pizza-Bestellung. Vieles daraus können wir heute schon machen. Mancher bestellt sehr, sehr viel übers Internet. Andere sind immer noch eher die traditionellen Besteller. Ich habe mich auch schon dazu verleiten lassen, übers Internet zu bestellen. Aber wenn möglich, benutze ich immer noch den Händler vor Ort. Übers Internet gibt es natürlich ganz viele Schnäppchen. Aber als Elektroniker sage ich immer, wer billig kauft, legt im Ergebnis drauf. In meinem vorigen Leben, ich habe es schon gesagt, hatte ich mit Computern zu tun. Und als 1989 es sich abzeichnete, dass das ehemalige Gerätewerk Karl-Marx-Stadt, Betriebsteil des Messgerätewerks Zwönitz, nicht mehr ewig existieren wird, habe ich dann auch nach neuer Arbeit gesucht. Ich habe mit 5 jungen Leuten damals zusammengearbeitet. Wir haben rechnergestützte Qualitätssicherung gemacht. In der DDR. Das war hochinteressant. Warum war das hochinteressant? Weil wir Kassettenlaufwerke für die Firma Blaupunkt gebaut haben in der DDR. Also mussten wir rechnergestützte Qualitätssicherung machen und hatten da auch etwas, was viele in der DDR noch nicht hatten. Wir hatten tatsächlich Computer, mit denen das ging. Nämlich schon richtige, na, wenn man sagen will, Bürocomputer. Der erste Bürocomputer A5120, dann der PC1715, EC1834, vielleicht sagt Ihnen das alles noch etwas. Und dann kam die Wende und meine Mitarbeiter haben alle Arbeit bekommen. Ich habe das Licht ausgeschaltet in unserer kleinen Abteilung. Und dann habe ich gesucht bei Kirche, wurde fündig, habe 1991 bei der Kirche als EDV-Organisator angefangen. Ist denn das nur wieder? Das ist einer, der nach der Wende, kurz nach der Wende, hat angefangen mit in Kirchgemeinden die EDV einzuführen. Mit vielen geschenkten Computern. Vielleicht sind einige von Ihnen hier, die das noch kennen. Unser erstes Gemeindegliederprogramm, was wir hatten, da musste man seinen Computer mit zum Lehrgang bringen. Das hieß damals, hatte den wohlklingenden Namen DAVIP, Datenverarbeitung im Pfarramt hieß das. DAVIP. Und da musste man den Computer mitbringen, weil das vom Großrechner kam. Und das war so maschinennah programmiert, dass das nicht auf jedem Computer funktionierte. 1993 fragte mich die Kirchenleitung, ob ich nicht Interesse hätte, den Job meines Vorgängers zu übernehmen. Das war damals Dr. Lochmann. Der war Datenschutzbeauftragter der Landeskirche. Oh, das war eine Frage. Zu dieser Zeit war der Datenschutzbeauftragte noch der natürliche Feind der EDV-Abteilung. Und diese Herausforderung, die konnte ich eigentlich damals nur im Glauben annehmen. So rein aus der Vernunft eines EDVers heraus habe ich gesagt, und als ich das meinen EDV-Kollegen sagten, sagten sie, na, also wenn du das machst, da bist du dir selber schuld. Ich habe es gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Datenschutzbeauftragten an der Fachhochschule Ulm. Ich war der erste kirchliche Datenschutzbeauftragte zusammen mit einem Württemberger, die eine staatliche Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten machten. Ein halbes Jahr. Richtig intensives Studium mit Recht und EDV. Und nebenbei gesagt, mein EDVer, der auch Sicherheitstechnik bei uns gelehrt hat, der war in seinem vorigen Leben beim Bundesnachrichtendienst. Das war hochinteressant. Der hat uns in die Geheimnisse 1993 des Hackings und des Abhörens eingeführt. Der hat uns gezeigt, wie man mit einer Zweidrahtleitung den sämtlichen Faxverkehr einer Hochschule wie der Fachhochschule Ulm abhören kann. Habe ich viel gelernt dabei. Ich habe es nie selber ausprobiert. Aber ich habe gemerkt, was dahinter steckt, wenn gesagt wird, Fax ist ein unsicheres Übertragungsmedium. Und nun bin ich dabei geblieben. Und gar nicht lange, nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte, zum Datenschutzbeauftragten das erste Mal berufen war, nebenbei gesagt, man wird Datenschützer nur über 6 Jahre, dann bedarf es einer Wiederberufung. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Datenschutzbeauftragter der Landeskirche, also immer wieder berufen. Nicht, weil es keine anderen gibt, vielleicht auch nicht, weil ich unbedingt der Beste bin. Aber es war so, dass ich gar nicht lange Datenschützer war. Da hat einer aus meinem Familienkreis, aus dem entfernten Familienkreis, zu mir gesagt, was machst du? Datenschutz? Wohlgemerkt, der mich das fragte, der hat bei den Sicherheitsorganen der ehemaligen DDR gearbeitet und hat gesagt, also weißt du, Datenschutz, das haben wir in der DDR viel gründlicher gemacht als heute. Ja, habe ich gesagt, wieso? Ja, damals kam wenigstens nicht jeder an die Daten ran. Wir mussten auch immer nicht sagen, was über jeden gespeichert wurde. Bei uns waren die Daten sicher. Ja, das stimmte. Damals war es so, dass die Daten davor geschützt wurden, dass derjenige, dessen Daten gespeichert wurden, möglichst nicht erfuhr, was über ihn gespeichert wurde. Haben wir heute ein bisschen einen anderen Ansatz. Heute heißt Datenschutz eigentlich ist ein völlig falscher Begriff. Ich sage Ihnen mal, wie es richtig heißen müsste. Es müsste eigentlich heißen, Schutz der von der personenbezogenen Datenverarbeitung betroffenen Menschen. Kann kein Schwein aussprechen. Wenn man das raus hat, diesen Satz, da ist eigentlich alles zu spät. Deshalb hat man sich vielleicht auf dieses missverständliche Wort geeinigt. Und Datenschutz heißt eigentlich nichts anderes als Schutz von natürlichen Personen. Informationen, die wir über natürliche Personen haben, die sollen geschützt werden. Ein paar Fakten zum Datenschutz. Ich mache erst mal mein Fachgebiet ordentlich schlecht. Wie lautet die schönste Antwort, wenn man bei einer öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Dienststelle eine Auskunft haben will? Darf ich Ihnen nicht sagen, verbietet der Datenschutz. Die beiden Engel haben das in wunderbarer Form vorhin so dargestellt. Wenn Sie so eine Auskunft kriegen, dann seien Sie mal clever und antworten Sie, wo steht denn das, dass das der Datenschutz verbietet? Da bringen Sie Ihr Gegenüber nämlich ungeheuer in Schwierigkeiten. Es gibt weitaus mehr Tatbestände, Daten zu offenbaren, als es Tatbestände gibt, die für sich zu behalten. Facebook. Wer ist bei Facebook? Mal Hand hoch. Wer ist bei Facebook? Sind mir viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich gebrauche folgende These. Sie sind alle bereits drin, ohne dass Sie es wollen. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach. Ich habe mich bis vor 5 Jahren gegen dieses soziale Netzwerk, nebenbei gesagt, über soziale Netzwerke könnte ich jetzt eine halbe Stunde reden, mache ich nicht, habe ich den Auftrag bekommen, mal Facebook zu prüfen, wie sicher das ist. Ach, widerwillig. Ich hatte gar nicht so richtige Lust, aber ich habe es gemacht. Und wie prüft man sowas? Indem man sich selber anmeldet. Ich habe mich also angemeldet und nach 10 Minuten Anmeldung hatte ich 40 Freundschaftsanfragen. Von diesen 40 Freundschaftsanfragen waren etwa 30 Leute, die ich kannte, und 10 waren Freunde meiner Freunde. Wie kommt das? Kleiner Ausflug in die Technik, ganz einfach. Wenn Sie sich bei Facebook anmelden, ist die erste Frage, die Sie gestellt bekommen haben, wollen Sie Ihr lokales Adressbuch, Klammer auf, meistens E-Mail-Adressen, hochladen? Und wenn Sie da freundlich nicht nur nicken, sondern die Ja-Taste drücken, dann werden sämtliche Kontakte aus Ihrem Adressbuch hochgeladen und das soziale Netzwerk Facebook beginnt zu suchen, ob ihre Freunde schon bei Facebook sind. Und das macht es so lange, bis sich derjenige anmeldet. Also denken Sie mal darüber nach, wo Sie vielleicht digital bei jemandem gespeichert sind, oder machen Sie so einen Selbstversuch, wie er mir gelungen ist. Nebenbei gesagt, Facebook, ein Netzwerk, wo unsere Daten in den USA liegen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich mache das jetzt gar nicht schlecht. Soziale Netzwerke sind was Tolles. Ich liebe soziale Netzwerke. Mein liebstes soziales Netzwerk ist meine Familie. Das sind meine Eltern, meine Kinder, meine Enkel. 4 davon an der Zahl habe ich schon. Freue mich darüber. Das ist mein schönstes soziales Netzwerk. Es gibt auch berufliche, digitale Netzwerke. Rede ich mal nicht drüber. WhatsApp. Wer ist bei WhatsApp? Oh, das sind weitaus mehr. Klasse. Ich auch. Ich bin bei WhatsApp, weil meine Freunde im Chemnitzer Saxophon-Quintett nur über WhatsApp kommunizieren. Also musste ich mich breitschlagen lassen. Aber auch WhatsApp ist eine Unterfirma von Facebook. Facebook hat WhatsApp gekauft. Und ihre Daten liegen auch in den USA. Es gibt ganz viele. Nebenbei gesagt, die Amerikaner sind absolut fit, was elektronische Clouds anbelangt. Auch diese sozialen Netzwerke, Facebook, WhatsApp, das sind ist so eine Art elektronische Cloud. Geht wunderbar, funktioniert, man kann Bilder verschicken, man kann schnell im Kontakt sein, man kann sagen, ich bin jetzt gerade von der Toilette aufgestanden oder ich habe das Licht meiner Taschenlampe gerade ausgeschaltet. Viele Dinge lassen sich mit solchen Messenger und sozialen Netzwerken, hochinteressante Dinge, die die Welt eben wissen muss, kann man damit verbreiten. Selbstfahrende Autos und meine Daten. Ja, auch das ist etwas, was mich fasziniert. Natürlich als Techniker fasziniert es mich noch dazu, wenn man einen Schwiegersohn hat, der bei der Firma arbeitet, Stern, auf den ich schaue, Klammer auf Mercedes. Und zwar, mit dem unterhalte ich mich immer mal und frage ihn, wie das denn so ist. Der arbeitet dort auch in der Abteilung Fehlschlag und Enttäuschung. Nee, Forschung und Entwicklung heißt das wohl. Und der erzählt mir dann immer mal, ja, Vater, also selbstfahrende Autos, ich gebe mal eine Prognose ab, in 4 Jahren haben wir den ersten auf der Straße. Und dann frage ich ihn so, und würdest du einsteigen, so ein Ding? Ha, weiß ich noch nicht, sagt er. Hängt ganz viel dran. Nebenbei gesagt, die Verkehrsminister der Länder, der Bundesländer, sagen, wenn die Unfallquote um 75% reduziert wird, kriegen diese Fahrzeuge eine Zulassung. Hat was Gutes für sich, muss ich als Datenschützer zugeben. Wenn ich mir aber überlege, was dann in der Autocloud, so will ich es mal nennen, über mich dann so gespeichert wird und wie dann vielleicht auch mein Haftpflichtversicherer auf meine Daten online zugreifen kann, damit ich eine bessere Haftpflicht- oder Kaskoversicherung kriege, wenn man sowas dann überhaupt noch braucht, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Herr Hannussen, ach, schöne Episode, muss ich Ihnen erzählen. Vor circa 10 Jahren, ich werde ja dieses Jahr das erste Mal 60 in meinem Leben, vor 10 Jahren, meine Frau auch, die ist bloß 3 Wochen älter als ich, vor 10 Jahren bekam meine Frau Post von Herrn Hannussen. Kennen Sie Herrn Hannussen? Herr Hannussen ist ein Hellseher. Nebenbei gesagt, wahrscheinlich ein Enkel oder Urenkel des berühmten Hitler-Hellsehers Hannussen. Also auch Adolf Hitler hatte einen Hellseher. Anders hätte er wahrscheinlich diesen Wahnsinn auch gar nicht stemmen können, den er uns angetan hat und der Welt angetan hat. Und dieser Herr Hannussen, der schrieb meine Frau an, etwa so 6 Wochen vor ihrem 50. Geburtstag, und schrieb: Sehr geehrte Frau Große, Sie vollenden bald Ihr 50. Lebensjahr, hat genau das genaue Datum genannt, verrate ich jetzt nicht, deswegen, ich bin ja Datenschützer. Und wenn Sie wollen, dass sich in Ihrem Leben grundlegend was ändert, ich kann Ihnen dabei behilflich sein, gegen Einsendung eines kleinen, unbedeutenden Betrags, ich glaube, es waren 200 oder 300 €, können wir das machen? Ich helfe Ihnen da. Der Datenschützer hat natürlich, der hat gekocht. Ich habe an Herrn Hannussen einen Brief geschrieben, nicht mit meinem Briefkopf, aber einen Brief, wo ich ihn hingewiesen habe, sage: Herr Hannussen, genau, nach Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph Schlag mich was tot, und der EU-Datenschutzrichtlinie vom Schlag mich was sovielten, möchte ich von Ihnen Auskunft über nachfolgende Tatbestände haben. Weiterhin fordere ich Sie auf, weiteren Schriftwechsel an meine Frau zu unterlassen und auch von einer Weitergabe der Daten meiner Frau abzusehen. 14 Tage später bekommt meine Frau wieder Post von Herrn Nussen, nicht ich, meine Frau. Was stand drin in dem Brief? Sehr geehrte Frau Große, wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, befreien Sie sich bitte von den negativen Energien Ihrer Umgebung. Wie konnte der Herr Hannussen sowas sagen? Ganz einfach. Der Herr Hannussen firmiert in Deutschland über eine sogenannte Briefkastenfirma. Sein Firmensitz ist in der Schweiz. Nicht, dass es in der Schweiz keinen Datenschutz gibt. Es gibt einen anderen Datenschutz, auf den ich mich als deutscher Staatsbürger aber nicht berufen kann. Also hatte ich wieder mal gelernt, Datenschutz ein sehr schwieriges Thema. NSE, der erste Geheimdienst, der schnüffelt, Fragezeichen. Haha. Der erste Geheimdienst, von dem man so etwas nicht erwartet hätte, ich glaube es einfach auch nicht. Ich will keine Thesen aufstellen, welcher Geheimdienst der gerechtere ist. Es ist vielleicht mal ans Licht gekommen, Herrn Snowden sei Dank. Aber ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wann auch andere Geheimdienste so ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Ist es rechtens nach Datenschutz? Liebe Männer, hier muss ich ganz deutlich sagen, danach fragt ein Geheimdienst nicht. Ein Geheimdienst hat einen Auftrag, den hat er zu erfüllen. Und da tritt der Datenschutz bitte schön ganz smart nach hinten oder zur Seite. Es gibt viele Datenschutzgesetze, das allerneueste Datenschutzgesetz, ich habe es Ihnen mal mitgebracht, die Datenschutzgrundverordnung der EU tritt am 25. Mai 2018, also dieses Jahr, in Kraft. Ist eigentlich schon 2 Jahre gültig, aber es muss in nationales Recht umgewandelt werden. Die Bundesrepublik hat es geschafft gerade mal, die einzelnen Bundesländer haben es noch nicht geschafft, aber es tritt in Kraft. Und diese Gesetze, in denen das steht, das sind sogenannte Auffanggesetze. Es gibt aber ganz viel Sonderrecht, wo dann dieses Auffanggesetz zur Seite tritt. Also beispielsweise das Terrorismusbekämpfungsgesetz, Teil 1 bis 3, in Teilen noch gültig. Wenn zu Ihnen irgendwo privat jemand kommt und Sie berufen sich auf den Datenschutz und dieser jemand kommt von einer Institution und beruft sich auf das Terrorismusbekämpfungsgesetz, da brauchen Sie nicht mehr über den Datenschutz zu reden. Das ist dann vorrangiges Recht, was dann gilt. Ich höre auf. Künstliche Intelligenz. Soll ich Ihnen mal was verraten? Ich habe 1986 mit den damals mir zur Verfügung stehenden Mitteln eine 20 Megabyte Festplatte, so ein Klopper, so, mal so, mal so, angefangen, eine Datenbank, ich habe ja damals gesagt, in der Qualitätssicherung zu machen, die herausbekam, zu programmieren, die herausbekam, unter welchen Fehlerbedingungen bestimmte qualitätssichernde Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das war schon künstliche Intelligenz, 1986. Damals habe ich begriffen, Maschinen sind eigentlich wirklich nur dumme Computer. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Heute muss ich Ihnen sagen, dass es auch Computer gibt, die dazu lernen, die Algorithmen in sich tragen, die dahin gehen, dass diese Maschinen selbst in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen. Ich habe mich neulich mit einem Professor für künstliche Intelligenz unterhalten, der hat mir erzählt und gesagt, es wird einmal dahin kommen, dass, wenn man auf diese Maschinen nicht gründlich aufpasst, diese Maschinen so intelligent sind, dass sie mit uns Menschen nicht mehr reden werden. Das macht mir Angst. Robotik, also zu gut Deutsch Roboter, aus dem Zeitalter der Industrieroboter, sind wir lange weg. Heute denken Pflegekassen, Pflegeheime über Pflegeroboter nach. Solange der Pflegeroboter Arbeiten abnimmt, an denen viele Menschen in der Pflege heute krank werden, das schwere Heben, Umlagern von Patienten und so. Nichts dagegen einzuwenden. Wenn aber, wie in verschiedenen Filmen uns mittlerweile dargestellt, der Roboter dann am Bett sitzt und mich vollschwafelt und für mich als Unterhaltung dient, dann muss ich auch sagen, schwierig, schwierig. Mal bitte die nächste Folie. Dankeschön. Ja, hier wieder was Lustiges. Ich heiße Siri, ich mag dich, verrate mir doch mal, wo du gerade bist und was du gerade tust. Mach ich, Liebste. Ne? Oder auch hier unten, du Ede, ich habe meinem Onkel von der Kripo ein Selfie von uns geschickt und jetzt will der Direktor von der JVA mein Freund auf Facebook werden. Cool, was? Ja. Nächste Folie, bitte. Ja, wie geht's uns denn im Blick auf unsere Daten? Ich bin aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Ich stamme aus einer kommunistischen Familie. Es war eine Zeit, von der ich heute als fast 60-Jähriger sage, sie hat mich geprägt. Es hat Zeiten gegeben, da war ich zornig auf diese Zeit. Heute nicht mehr. Sie hat mich geprägt. Und sie hat mir auch für meinen Beruf, dem ich heute nachgehe, geholfen, viele Dinge zu verstehen, zu begreifen und anders machen zu wollen. Nebenbei gesagt, Sie haben es schon gehört, ich bin kein Jurist. Ne? Wenn ein Jurist neben mir stände, der würde sagen, sola scriptura, allein die Schrift. Aber als Techniker sage ich, so viel wie unbedingt nötig zur Erfüllung des Gesetzes, damit unsere Daten eben sicher sind. Also, in einem kommunistischen Elternhaus aufgewachsen, ausgebildet als allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit, Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, Genosse, Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee, dort eine Wende erfahren durch eine schwere Krankheit und durch Menschen, die sich dort um mich bemüht haben, Klammer auf, nicht meine Genossen, sondern Bausoldaten, also Menschen, die den Dienst, den aktiven Dienst mit der Waffe verweigert haben, und meine Freundin, die Christ war, die mir aber nie hat die Bibel um die Ohren gehauen, kam es dazu, dass ich erkannt habe, dass es etwas Wichtigeres in meinem Leben gibt. Und dass es einen gibt, der mich liebt und der mir Gerechtigkeit verschafft. Ich hatte nämlich damals einen ungeheuren Sinn für Gerechtigkeit. Ich dachte, ich kann als Genosse die Welt verändern. Ich bin schwer darin enttäuscht worden, weil ich einfach nicht begreifen wollte, dass der Mensch genau dann, wenn er Macht in die Hand bekommt, immer droht, zum Tier zu werden. Ich habe damals Jesus Christus kennengelernt. Der hat mir gezeigt, was es bedeutet. Ich hatte mich verpflichtet, für 3 Jahre bei der Nationalen Volksarmee. Ich hatte nach einem Dreivierteljahr so den Kanal voll, dass ich viel dafür gegeben hätte, dort rauszukommen. Und da haben Menschen für mich gebetet. Die haben mir das auch gesagt, wir beten für dich, dass du die 3 Jahre nicht hier machen musst. Ich habe gesagt, naja, wenn es hilft, wäre es ja schön, wenn euer Gott das kann, aber ich glaube es einfach nicht. Ich hatte einen Sturmbahnunfall, und dessen Ergebnis habe ich Medikamente bekommen und habe Spritzen gegen Schmerzen bekommen, weil ich Blockierung der Wirbelsäule hatte. Eine dieser Spritzen war nicht ordentlich desinfiziert. Ich bekam eine Hepatitis B, ansteckende Gelbsucht, hoch ansteckende Gelbsucht. 12 Wochen Armeelazarett Bad Saarow, das damals beste Armeelazarett der DDR. Und in diesen 12 Wochen, da kam eben dieser Bausoldat zu mir, der mich besuchte. Geschickt vom Jugendwart Kurt Ströer, den meine damalige Freundin kannte. Und als ich zurückkam ins Regiment, musste ich mich beim Regimentskommandeur melden. Der sagte, Genosse Große, Sie wissen, Sie müssen 1,5 Jahre strenge Diät leben. Das können wir nur realisieren, indem wir Sie zum Stabsgefreiten degradieren, Sie 3-mal täglich zum Essen ins Krankenhaus fahren. Wir können diese Diät, die Sie leben müssen, hier nicht realisieren. Oder es gibt einen zweiten Weg. Sie können nach Hause, wenn Sie wollen, mit dem nächsten Entlassungsdurchgang. Es war knapp ein Jahr vorbei. Ich sage, und wo ist da der Haken? Hier ist ein Schreiben. Wenn Sie dieses Schreiben unterzeichnen, gehen Sie in den Erholungsurlaub und anschließend nach Hause. Ich habe gesagt, muss ich das gleich entscheiden? Nein, Sie haben natürlich eine Nacht Bedenkzeit. Dem Schreiben stand, ich, Unteroffizier Große, erkläre, dass ich keine Forderung an die bewaffneten Organe der Nationalen Volksarmee stelle und dass ich ordentlich behandelt worden bin, mein Gesundheitszustand keine Ursachen in dem Dienst bei der Nationalen Volksarmee hatte. Ja, damals konnte man noch nicht so schnell nach Hause anrufen, mal fragen, was soll ich denn machen? Ich bin auf mein Zimmer gegangen, ich war allein an dem Abend, war mit 5 Leuten auf dem Zimmer, die anderen hatten Ausgang, ich war dort und da fiel mir etwas ein, liebe Männer. Wir beten für dich, dass du nicht 3 Jahre dienen musst. Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Am nächsten Tag war ich eine Viertelstunde, ehe der Regimentskommandeur kam, stand ich auf der Matte mit dem unterschriebenen Schreiben. Na, haben Sie eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ich sage, weiß ich nicht. Genossenregimentskommandeur, was hat er? Na, das ist doch eine gute Nachricht. Packen Sie Ihre Sachen, Sie fahren heute in Erholungsurlaub. Ich fuhr 3 Wochen Erholungsurlaub, bin zurückgekommen, habe meine Sachen abgegeben, war nach einem Jahr aktiven Wehrdienst wieder zu Hause. Männer, das hat mich geprägt. Das war der Neubeginn. Ich habe Erwachsenenunterricht dann gemacht, habe gelernt, was Jesus Christus in unserem Leben tut. Habe einen Neuanfang gemacht, habe dann christlich geheiratet, also bin getraut worden. Unser Superintendent hat mich getraut. Und dann begannen für mich schwere Zeiten. Dann habe ich erlebt, was es heißt, in Fänge zu geraten. Da kamen Herren auf meine Arbeitsstelle, die sagten, wir haben sie einfach gehen lassen. Nun informieren Sie uns doch mal über das, was so geredet wird in Ihrem Kreis. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe meinen Superintendent darüber informiert, dass ich Besuch hatte von solchen Herren. Nebenbei gesagt, vergessen Sie all die Dinge mit Trenchcoat und unauffälligem. Die haben sich sehr anständig benommen, die Herren. Die haben gesagt, Herr Große, Sie müssen das nicht sofort entscheiden. Können Sie doch überlegen sich das. Sie brauchen dafür nicht mehr Geld zu nehmen. Sie brauchen es nur informieren. Tun Sie uns doch jetzt auch mal einen Freundschaftsdienst. Ich habe den Freundschaftsdienst nicht getan. Im Ergebnis dessen wurde mir versprochen, dass ich niemals eine Leitungsfunktion in der DDR haben werde, dass die Leitungsfunktion, die meiner Frau bekommen sollte, dass sie die auch nicht bekommt, dass meine Kinder nie eine höhere Schule besuchen werden. Diese Drohung ist in den Fällen meiner Frau und mir wahr geworden. Wir haben nie in der DDR eine Leitungsfunktion bekommen können. Unsere Kinder kamen erfreulicherweise kurz nach der Wende erst in die Schule. Das war für uns wie eine Art dritte Geburt. Die zweite Geburt für mich war, als ich getauft wurde, die dritte Geburt. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, liebe Männer, was die Leute alles über mich wussten, das hat dann auch für mich den Ausschlag gegeben, 1993 zu sagen, jawohl, ich möchte Menschen helfen, dass ihre personenbezogenen Informationen bei der Kirche wenigstens in ordentlichen Händen sind. Ich habe es nicht alleine in der Hand. Es ist auch nicht immer leicht. Aber ich versuche es. Der gläserne Mensch, vielleicht noch einen letzten Begriff, ich habe nichts zu verbergen, das ist eine falsche Bezeichnung, um zu sagen, Datenschutz geht mich nichts an. Nächste Folie mal bitte noch. In der Kirche gibt es keinen Datenschutz, weil Gott sowieso alles sieht. Auch das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Und noch eine Folie. Ja, und das möchte ich euch, liebe Männer, heute noch zurufen. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens eingetragen sind und dass Gott tatsächlich alles über uns weiß, unsere Wege in der Hand hat, uns führt und leitet. Und das ist gut. Und ich glaube, in dem Buch des Lebens sind sie sicher aufbewahrt. Egal, ob in der himmlischen Cloud oder im herkömmlichen Buch des Lebens. Schönen Dank.